Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Sonntagmorgen 10 Uhr. Kickbase-Saisonvorbereitung. Brötchen sind im Bäuchlein, Käffchen ist getrunken, Simon fit wie ein Turnschuh. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du pünktlich heute hier zur Podcast-Vorbereitung am Start bist. Und worauf wir ganz, ganz stolz sind, obwohl es gestern eine 2-4 Niederlage gab, aber gegen Sevilla darf man das auch. Timo, Kickbase King, mein Schalker Freund, er lächelt in die Kamera. Ich weiß nicht, ob es Verlegenheitslächeln ist, ja, oder ob du genauso euphorisch bist beim FC Schalke 04, die jetzt ab kommenden Freitag in die Saison starten, wie du Kickbase euphorisch bist. Ja,
ja, das vielleicht nicht, aber Kickbase euphorisch ist auf jeden Fall voll da.
Ja, auf jeden Fall sind wir froh, dass du voll da bist und uns heute in der Offensiv-Ranking-Episode unterstützt. Das, was wir vergangene Episode mit Lorenz im Defensivbereich gemacht haben, die Top 25 durchzuranken, das machen wir heute mit dir. Und mit dir ist es mir immer wieder eine Freude, auch im Namen von Simon, glaube ich. Es ist ein äußerst kontroverses Diskutieren mit dir und das macht es einfach heraus. Da bist du, ich glaube, auch in anderen Formaten immer ein sehr gern gesehener Gast. Von daher, lass uns rein in die Episode. Simon übernimmt die Moderation. Ich lehne mich zurück, gebe meinen Senf dazu und freue mich, dass es losgeht.
Ja, Melo, schöne Einleitung. Auch von mir ein wunderschönes guten Morgen in die Runde. Also ich bin topfit. Ihr seht auch topfit aus. Ich glaube, wir müssen auch bei 100% sein, wenn wir jetzt hier das nächste Ranking starten. Die Community kennt's. Aus dem letzten Jahr, jetzt aus der letzten Episode mit Lorenz im Defensivranking, wie wir vorgehen. Melo, Timo und ich haben unabhängig voneinander alle Mittelfeldspieler und alle Stürmer gerankt. Wir haben versucht, das quasi als ein Offensivranking zu nehmen, weil es gibt nicht so viele namhafte Stürmer in Kickbase. Das heißt, wir haben die dann einfach mit zu den Mittelfeldspielern genommen, damit das alles so ein bisschen kumulierter ist. Und aus diesen drei Einzelrankings habe ich wie gewohnt ein gemeinschaftliches Konsensranking erstellt und daraus geht eine klare Top 25 hervor und die werden wir von hinten nach vorne einmal durchgehen und dann immer mal wieder bei dem einen oder anderen Spieler stoppen und da intensiver drauf eingehen, was wir in dem Spieler sehen oder was eben auch nicht. Und ich glaube, das wird diskussionsreich und darauf freue ich mich. Und natürlich super schön, dass Timo dabei ist. Wir nennen das ja immer so schön, Melo, das Trio Infernale ist wieder vereint. Und ich glaube, wir können mit Vollgas reingehen.
Timo, wollen wir auch mit Vollgas reingehen in die Content Creator Liga? Wir als Trio Infernale, das Top 3 Duo der Vorsaison, ja? Eigentlich.
Ja, du kannst aber auch über die Vorsaison leider nicht komplett weggehen.
Nein, das kannst du ja vielleicht gleich nochmal machen. Aber ich würde gerne einfach noch ein bisschen Credibility für uns drei schaffen, ja? Einfach nur mal so. Und vor allen Dingen, weil sie ja jetzt gewachsen ist, diese Liga. Und nicht nur in der Breite, sondern einfach auch in der Qualität der Teilnehmer. Also, A, was hältst du von den Neulingen, ja, die dazugekommen sind? Macht das was mit dir? Und B, was hast du vor dieses Jahr? Denn, oder diese Saison? Denn, jetzt kommenden Mittwoch, wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein. Ich sehe auch schon, das ist ja schon der Draft Day, Junge. Schon aufgeregt.
Ja, ein bisschen. Also das ist für mich immer eins der Highlights der Saison, ne? Klar. Ich meine, die Neulinge, wir haben ja eigentlich in jeder Saison immer Neulinge gehabt, ne? Also echt cool, dass sie dabei sind. Ich habe auch selten, ich glaube, noch nie in der 15er Liga gespielt. Das wird schon ganz schön voll werden. Haben auch ein paar neue Regeln mit Spiele abgeben und so. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock auf Kickbase, ich habe Bock auf den Draft. Hab mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber diese Episode zum Beispiel war ja schon eine ganz gute Vorbereitung.
Sehe ich genauso. Ja, zum ersten Mal dabei Kickbase Guide, dein Pendant auf YouTube und auch die Jungs von Fernschuss Podcast. Also Qualität kommt dazu. Und mit André Albers von der Sportbild und natürlich auch, ja, wir alle kennen ihn und seinen Pendant vom Stammplatz-Podcast, aber auch vom Phrasenmäher-Podcast, beehrt uns auch. Und dazu kommt dann noch eine Legende in TikTok und bei Instagram. Ja, Aber was mir noch jetzt gerade einfällt, es gibt noch einen Mr. X, wenn wir mal über Legenden sprechen. Pöti hat schon announced, dass wir eigentlich 14 Content Creator sind, aber es kommt tatsächlich ein 15. oder eine 15. dazu. Da wissen wir noch gar nicht, wer das ist. Habt ihr schon irgendwas durchblitzeln hören oder habt ihr irgendwie Investigativrecherchen starten können?
Also mir ist schon aufgefallen, dass du extrem neugierig bist, Melo.
Boah, volle Lotte. Ne? Also, volle Lotte.
Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Das wird schon ein cooler Typ, eine coole Dame sein. Und deshalb bin ich da, habe ich ja jetzt auch noch nicht so krass in die Recherche gegangen wie du, glaube ich.
Nein, ich habe auch noch keine Recherche betrieben. Die einzige Recherche, die ich mache, ist, euch alle auszuquetschen, ob ihr vielleicht irgendwas gehört habt oder so, aber anscheinend ja nichts. Aber Simon, als Hauptorganisator, eigentlich müsstest du es doch wissen, oder machst du jetzt einfach nur ein wichtiges Gesicht?
Ja, auch bei mir macht Pöti noch die Tür zu. Also ich weiß auch leider noch nichts, aber ich bin auch mega interessiert. Aber ich fürchte, wir müssen bis Mittwochabend uns gedulden. Ich glaube, dann kurz vorm Draft wird er die Bombe platzen lassen. Meine Vermutung ist, dass es einen direkten Kickbase-Bezug gibt. Also entweder sagt Pöti, er macht doch nochmal eine Saison mit, dass er es selber ist. Oder dass es halt...
Hat er ja schon dementiert, ne?
Ja, hat er schon offiziell. Aber vom Kontext her, Pöti hat jetzt für dieses Jahr eine reine Admin-Rolle in der Content-Creator-Liga. Also bei den ganzen Ligen, die der spielt, war das einfach auch nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, dann ist es vielleicht jemand anderes aus dem Kollegium. Bench hat ja schon abgesagt. Ja. Oder vielleicht Janni, Julia, Anton, einer aus dem Kreis. Wäre schon sehr, sehr cool.
Auf jeden Fall. Übrigens, Karim meinte ich gerade, ne? TikTok, und habe ich gerade ganz vergessen noch zu sagen. Also Karim ist auch am Start Content Creator Europameister. Die haben es gibt eine eigene Nationalmannschaft, ja, eine eigene Fußballnationalmannschaft der Content Creator, also der allgemeinen Content Creator in der Social Media Welt, also nicht nur rein aus der Kickbase-Bubble heraus. Aber den haben wir auch bald zu Gast. Der wird uns da in dieser Thematik dann auch nochmal ein paar nähere Informationen geben. So, Simon. Junge, Timo sagt, er hat seine Draftliste ja so ein bisschen schon mal ein paar Gedanken zu gemacht. So wie ich dich kenne, fängst du am Mittwochabend um 20 Uhr ist der Draft, um 19.30 Uhr an, mal über die Liste zu schauen und dir da ein bisschen was rauszusuchen, hast wieder Lack bis zum geht nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, ist ja auch vollkommen egal, wenn man den ersten Pick hat, muss man sich ja nicht viele Gedanken machen.
Ist so, ne? Du hast die Vorsaison, glaube ich, Pick Number One und jetzt in der letzten Saison Pick Number Zwei bekommen, ja? Ich würde einfach mal sagen, dich, Junge, ich wünsche dir alles Gute auf dem Pick Number 15 in diesem kommenden Draft, ja. Und hoffe einfach nur, dass deine Excel-Liste abstürzt.
Also, da war vieles Richtiges dabei, Melo. ich war mit Glück gesegnet bislang in unseren Drafts, was die Draft-Position angeht. Und ja, es stimmt auch, dass ich mich noch nicht vorbereitet habe. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Also ich will da jetzt auch nicht komplett blauäugig und unvorbereitet reingehen. Also so eine Liste muss ich mir schon erstellen. Das muss ja auch alles was zügiger gehen. Ich kann ja dann auch nicht 5 Minuten warten und überlegen, was ich mache, sondern da muss dann schon ein Konzept stehen und dass ich zumindest mal ein bisschen was abhaken kann, was denn schon weg ist und so. Darauf könnt ihr auf jeden Fall einlassen. Ich werde mich schon akribisch darauf vorbereiten. Ja, nur ich fange halt etwas später an. Aber das liegt auch daran, ich bin gerade halb in den Semesterferien, die Vorlesungszeit ist beendet. Das heißt, ich habe jetzt auch bis Mittwoch noch einiges an Zeit, weil ich halt auch nicht arbeiten muss.
Ja. Timo, du streamst den Draft, richtig, auf deinem Kanal, ja. Wie letztes Jahr auch und vorletztes Jahr auch. Sehr, sehr gut. Es wird auf jeden Fall auf dem Pöti-Kanal auch auf Twitch gestreamt. Das werden wir noch rechtzeitig dann in unseren sozialen Medien, werden wir euch dann mit dem Link versorgen, ja, dass ihr dann pünktlich um 20 Uhr am kommenden Mittwoch dann einschaltet. Ihr seid alle herzlichst eingeladen. Alle Content-Creator sind am Start und geben dann ihre Picks zum Besten. Wir picken im Snake-System. Das bedeutet, der Erste, der auf die Liste gepickt wird, hat dann logischerweise den ersten Pick. Dann geht es nacheinander durch. Und dann der 15., der gepickt hat, ist dann auch in der zweiten Runde der Erste, der wieder anfangen kann. Ja, also immer quasi, ne, der Letzte ist dann wieder in der zweiten Runde der Erste und immer abwechselnd. Wir picken dieses Jahr oder in dieser Saison nur noch 3 Runden. Das hat einen ganz, ganz wichtigen Hintergrund, um einfach auch letztendlich noch ein bisschen mehr Fluktuation auf dem Transfermarkt zu gewähren. Aber der Hidden Gem bleibt immer noch. Das ist dann quasi der 4. Pick. Der wird dann separat nochmal ausgelost und dann gibt es dann nochmal quasi ein kleines Mini-Pick picken, ja, für einen Hidden Gem. Und Hidden Gem bedeutet, wir dürfen uns einen Spieler mit einem Marktwert von am kommenden Mittwoch maximal 2 Millionen Euro Marktwert heraussuchen, den wir in unsere Draftliste packen und ihn dann hoffentlich auch picken. Der muss dann allerdings die gesamte Saison durchgeschleppt werden. Der darf nicht verkauft werden. Timo, wen hattest du beim letzten Mal als Hidden Gem? Ich glaube, du warst der erfolgreichste. Ja,
ich hatte natürlich Tom Bischoff gepickt, ne? Ist klar, nein, kleiner Spaß. Also meiner war komplett Bullshit. Ich hatte Kevin Volland, der gar nichts gemacht hat, was ich auch gar nicht verstanden habe im Nachhinein. Warum hat der nicht gespielt? Ja, der war erstmal verletzt, aber dann auch gar nicht mehr wieder gesehen. Also irgendwie, ja. Hidden Gem bisher. Aber gut, ich meine, man hätte vorletzte Saison Stiller picken können, man hätte letzte Saison Bischoff picken können. Ne? Also wir waren halt nur schlecht, muss man so sagen.
Das zu dem Thema Credibility. Simon, wen hattest du nochmal? Kannst du dich dran erinnern?
Ja, ich habe auch komplett in die Grütze gegriffen. Ich habe mich für Isaac Hansen-Arön von Bremen entschieden.
Stimmt.
Der keine einzige Minute gespielt hat in der Hinrunde und dann im Winter verliehen wurde. Das heißt, ich hatte den Kaderplatz geblockt für einen, der nicht mehr in der Liga ist.
Ja, genau.
Naja, gut, hatte ich mit Volland auf, der war quasi auch nicht mehr in der Liga.
Ja. Den hatte ich nochmal, ich glaube, Vermehren, oder?
Ja, Vertessen.
Vermehren sei schon, Vertessen. So,
ja, ich hatte Vertessen. Ja, da habe ich im Draft doch gesagt, ich war nach dir dran und meinte, ja, ich hole mir den besseren Stürmer von Union. Ja, ja, klasse. Herzlichen Glückwunsch. War beide schlecht.
Vertessen war auch im Winter dann weg, ne?
Ja.
Ja, der war dann noch im Mittelfeld. Der hat aber ein bisschen mehr gespielt als Volland, aber glaubt die gleiche Punkteausbeute. So, Punkteausbeute, Jungs, um den, den Bogen jetzt zu spannen, die Punkteausbeute unserer Top-Offensivkräfte, das Potenzial, was wir in denen sehen, der kommenden Saison. Das gehen wir jetzt in dem Ranking durch. Simon, wir haben alles erklärt. Leg los, mein Bester.
Auf Platz 25 in unserem Konsens-Ranking ist Ritz Doan. Noch beim SC Freiburg, vielleicht bald bei Eintracht Frankfurt. Auf Platz 24 haben wir uns zusammen für Maxi Arnold entschieden, beziehungsweise es ging aus unseren Rankings hervor, dass er es in die Top 25 geschafft hat. Platz 23 ist Johnny Burkhardt, auch ein Neu-Frankfurter. Und auf Platz 22 ist Antonio Nusa, an dem ich sehr, sehr hoch dran bin. In dem beliebe ich extrem. Haben wir jetzt hier schon an Ort und Stelle im Podcast fast in jeder Episode lobend hervorgehoben, dass wir da glauben, dass der eine richtig geile Saison spielen wird, generell Leipzig. Jetzt würde ich einfach mal reingehen mit der Frage, Ritz Doan, seht ihr bei ihm ein höheres Punktepotenzial, wenn er in Freiburg bleibt oder wenn er nach Frankfurt wechselt?
Ich glaube sogar ungefähr gleich, ehrlicherweise. Das Ding ist, ich glaube, wir haben ihn recht gar nicht so weit oben, wie sein Punkteschnitt vielleicht sein könnte, weil er halt auch schon durch seine letzte Saison recht teuer ist. Ne? Also das habe ich jedenfalls in meinem Ranking ein bisschen mit einberechnet. Die Preise auch der Spieler, Doan kostet schon 33,5 Millionen. Für einen Spieler, der, also wenn er bei Freiburg bleibt, ich meine Freiburg in Saisons, wo sie Euroleague spielen, meistens nicht so stark, wie wenn sie halt nicht Euroleague spielen. Logisch, ne? Dreifachbelastung, Rotation. Bei Frankfurt wiederum könnte ich mir schon vorstellen, dass er da wirklich gesetzt ist. Aber auch da gibt es natürlich noch so einen Knauf, der Einsatzzeit braucht. Bau, ja, der Einsatzzeit braucht. Der, gut, der spielt ja auf der anderen Seite. Aber auch da wird er hier und da mal ein Spiel verpassen. Und der wird nicht wie in der letzten Saison 34 Einsätze haben. Ich sehe ihn schon bei so einem 100er-Schnitt. Na, hier und da mal von der Bank, das schmälert natürlich den Schnitt ein bisschen, aber ja, so gut wie letzte Saison sehe ich ihn dann auch nicht und dafür ist er halt schon recht teuer.
Auf den Punkt, Timo, ganz klar. Was mich aber eher noch wundert, aber da werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, Simon, warum der Burkhardt so schlecht im Konsensranking abgeschnitten hat, den habe ich deutlich weiter vorne gerankt, aber wahrscheinlich gleich noch. Genau. Ja, Doan weiß ich jetzt nicht. Also ich believe da eher in Frankfurt kommende Saison als in Freiburg und hoffe auch, dass er dahin wechselt, weil er passt da einfach perfekt rein in das Spielsystem. Ist ein super schneller inverser Außen und habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, dass er mindestens den gleichen Punkteschnitt beibehalten wird, aber jetzt keine, weiß ich nicht, Wunder jetzt in Frankfurt bewirken wird im Vergleich zu Freiburg. Und dafür, da bin ich 150% bei Timo. Der Preis macht es dann auch am Ende aus. Das Preis-Leistungs-Verhältnis habe ich auch mit einbezogen, habe ich auch schon im Defensiv-Ranking gesagt. Und da ist er bei mir halt so weit hinten im Ranking. Da gibt es andere, auch Newcomer, die jetzt später noch besprochen werden, die halt deutlich mehr oder mindestens das gleiche Punktepotenzial aufweisen und deutlich weniger kosten, teilweise sogar die Hälfte.
Ja, durchaus nachvollziehbar. Also ich schließe mich da euren Meinungen nahtlos an. Also das sehe ich absolut genauso. Ich glaube auch, dass Doan, egal ob bei Freiburg oder bei Frankfurt, auf einem ähnlichen Punkteniveau landen wird. Maxi Arnold, kann es eine Comeback-Saison geben? Wolfsburg ja letztes Jahr echt schlecht gewesen. Arnold auch wirklich nicht so gepunktet, wie man es vielleicht die Jahre zuvor von ihm gewohnt war. Irgendwas spüre ich da. Ich habe so das Gefühl, es könnte wieder eine Arnold-Saison geben. Was auch daran liegt, dass sie jetzt endlich mit Vini Sosa, heißt der, einen klassischen Sechser geholt haben, der ihm so ein bisschen den Rücken freihalten kann, sodass Arnold dann wirklich auch primär seine Offensivqualitäten ausspielen kann, was, glaube ich, für Punkte schon vielversprechender ist. Wie seht ihr das?
Ja, also ich glaube auch, Maxi Arnold könnte mal wieder eine bessere Saison spielen. Ich meine, der war ja auch nicht schlecht letzte Saison. Er hat trotzdem Schnitt im 90er-Bereich, glaube ich. Ist halt jetzt auch recht günstig durch die schlechte letzte Saison. Darf man auch nicht vergessen. Ist immer gesetzt. Wolfsburg ist natürlich eine absolute Wundertüte. Man weiß nicht, neuer Trainer, viele neue Spieler. Was passiert? Ich meine, bei Wolfsburg immer so ein bisschen so, dass sie das Potenzial theoretisch immer haben, europäisch zu spielen. Schaffen sie halt nur sehr selten. Aber wenn es jetzt mit dem Trainer mal gelt, sag ich mal, also wenn die mal gut zusammenfinden, dann kann das schon was werden, glaube ich. Und ich meine hier Josh Sargent. So, Ex-Bremer soll ja jetzt auch kommen. Vini Sousa, hast du schon gesagt, auch sehr interessant, um eben Arnold den Rücken frei zu halten. Arnold macht weiterhin da so gut wie alle, schießt jeden Standard, schießt, glaube ich, sogar die Elfer. Also, ich glaube, der Mann kann wieder so im 100er-Bereich punkten und ganz ehrlich, für den Preis, selbst wenn er dann irgendwie 98 macht oder so, völlig okay für mich.
Melo, warum bist du bei...
Nichts hinzuzufügen.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Nee, das war alles richtig. Ja, also da sind wir uns echt einig. Aber Melo, warum bist du an Burkhardt so hoch ran?
Was heißt so hoch ran? Also wo ist er jetzt? 22, glaube ich, ne? In dem
Konzentrat. 23.
Ich habe ihn auf 18 gerankt. Ist jetzt kein Top-10-Stürmer bei mir, ne? Aber ich sehe ihn doch schon etwas stärker in Frankfurt als in Mainz. Das ist einfach die... Entweder bin ich versaut durch die bisherigen Stürmer bei Frankfurt, die halt wirklich sehr, sehr gut performt haben. Das sind natürlich alles Individualisten und die Blöcke, die Frankfurt auch tragen. Das Gesamtkonstrukt gefällt mir jetzt aber in der kommenden Saison deutlich besser bei Frankfurt. Die haben schon sehr, sehr intelligent neu eingekauft und auch auf den Positionen passend. Das hat ja auch Lorenz letzte Woche in dem Defensivranking ja auch schon über Frankfurt gesagt. Also ich sehe deutlich mehr Potenzial in ihm, wie gesagt, in Frankfurt und damit auch mehr Upside. Es ist jetzt aber nicht so, dass er da in der ersten Saison in einem neuen Team da jetzt sofort die Bäume ausreißen wird. Und er hat ja auch immer noch ein wirklich großes Verletzungsrisikopotenzial. Ja, muss man ja auch sagen, dass da immer mal wieder was dabei ist, wo er längere Zeit ausfallen wird. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber nichtsdestotrotz deutlich mehr Upside bei Frankfurt als in Mainz.
Ja,
gehe ich mit, Upside-technisch. Ich habe halt drei Fragezeichen bei Burkhardt. Ne? Erstens Verletzungsanfälligkeit, hast du schon gesagt. Drittens, zweitens Rotation. Wie ist es mit Wahi? Wie ist es mit Batshuayi? Wie ist es mit Can Usun? Vielleicht holen sie auch noch einen Stürmer. Ne? Ich meine, das Geld ist jetzt auf jeden Fall da. Vielleicht holen sie noch so ein junges Talent oder so. Auch da, der wird nicht jedes Spiel spielen, ne? Mit Dreifachbelastung und dann tendenziell eher Champions League als Bundesliga. Ja, natürlich auch den Preis. Ne? Also ist auch ordentlich durch die letzte Saison. Klar, Stürmer sind rar gesät. Aber ich habe bei Burkhardt schon so ein paar Fragezeichen. Ich glaube schon, dass der gut performen wird. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt 100% glücklich damit wäre, den krass zu overpayen in Kickbase. Da habe ich ein paar zu viele Fragezeichen.
Den Fragezeichen schließe ich mich an. Also genau das sind die Punkte, die ich auch im Kopf habe, die mich so ein bisschen an Burkas Punktepotenzial zweifeln lassen. Ich meine, die haben jetzt mit dem EKTK-Verkauf 95 Millionen eingenommen. Also ich rechne zu 100% damit, dass im Sturm noch was getan wird mit den 95 Millionen. Ja, und das ist natürlich dann wahrscheinlich auch ein Spieler in der Preiskategorie, der sofort in Konkurrenz tritt zu Burkhardt. Ja, es ist schon risky. Also sind schon viele Komponenten dabei, die nicht so ganz einfach greifbar sind für uns Kickbase-Manager. Deswegen ist das eher so ein Spieler, von dem ich lieber die Finger lasse. Also da verrate ich jetzt auch nicht so viel, wenn ich sage, das ist nicht einer meiner Draft-Picks.
Mhm. Sag mal, wenn der jetzt auf 22 gelandet, 23 gelandet ist, ne? Ich ihn auf 18, wo habt ihr ihn denn?
Ja.
Ich habe ihn auf 28.
Ich habe ihn auf 28.
Muss lange gescrollt werden.
Ja, auch 28, ja.
Okay, alles klar.
Also es ist definitiv, ne? Upside ist auf jeden Fall da, ne? Wenn man belief, wenn man Frankfurt-Fan ist und sagt, ey, Johnny Burkhardt, geiler Spieler, kann ich vollkommen nachvollziehen. Es gibt halt nur die kleinen Fragezeichen, die ich gesagt habe.
Und dann ist die Frage, sind die Fragezeichen so viel wert, dass er dann auf 18 geht?
Genau, ne? Es gibt 28, ja, ne? Man muss genau. Ja auch allgemein sagen, es gibt sehr wenig Spieler in dieser Saison, wo es keine Fragezeichen gibt. Ja, also kommen wir gleich noch zu, denke ich mal.
Wollte ich gerade sagen, da gibt es genug.
Ja, die Community wird auch raushören durch diesen ganzen Aderlass, speziell auch bei Leverkusen und so, Stars, die Bundesliga verlassen haben. Also das Mittelfeld und der Angriff sind von den Namen her schon dünner geworden. Also das ist mir bei dem Erstellen des Consens-Rankings schon echt bewusst geworden. Mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Stichwort Luis Diaz. Ja, mal gucken, was.
Haben bei drei Vereine ihren besten Offensivspieler verloren, ne? Also zwei aktuell und drei werden es wahrscheinlich noch mit EKTK, Wirtz und Simons. Ist schon ordentlich.
Ja.
Machen wir weiter. Platz 21, André Kramaric. Platz 20 in unserem Konsensranking, Karim Adeyemi. Platz 19, Garcia von Leverkusen. Kurz zu Kramaric. Platz 21 bei uns im Ranking. Ich glaube irgendwie wieder an eine ganz geile Kramaric-Saison und dann hoffentlich auch mal in der Hinrunde, nicht nur Rückrunden-Kramaric. Jetzt auch gestern im
täglich grüßt das Murmeltier.
Gestern im Testspiel ein Hattrick gegen Magdeburg. Was sagt ihr zu ihm?
Timo ist ein großer Fan von Kramaric.
Ja, also ja, an sich habe ich gar nichts gegen Kramaric. Guter Spieler. Ich glaube, wir haben den ganz gut hier eingerankt. Ja, letzte Saison war ein bisschen schwächer, dadurch aber auch ein bisschen günstiger, als man sonst von ihm gewohnt ist. Ich glaube nicht, dass er nochmal einen 130er-Schnitt machen wird. Und ich bin auch einfach kein... Also was Hoffenheim da aktuell macht, verstehe ich auch überhaupt nicht mit ihren 30 Stürmern im Kader. Keine Ahnung, aber Kramaric wird auf jeden Fall spielen. Da müssen wir uns nicht drum rumreden. Der hat auch keine Dreifachbelastung. Das heißt, wenn er sich nicht verletzt, wird er 33, 32 Spiele abreißen. Und dann wird er seine Punkte machen. So ein 100er-Schnitt sehe ich den auch. Und dann ist es voll völlig in Ordnung.
Ja. Ob der Preis dann immer noch völlig in Ordnung ist, ist auch nochmal eine andere Sache. Mit fast 33 Millionen, die er jetzt kostet, kann es vielleicht sein. Dass
immer teurer,
eher,
ne?
Ja, ja, klar, deutlich. Aber ich mache das wahrscheinlich eher so von Hoffenheim abhängig, ja, wie die jetzt performen werden. Du hast ja auch schon richtig gesagt, die haben keine Dreifachbelastung. Die können da ihren Stiefel da runterspielen. Mal gucken, wie sie diesen Stiefel runterspielen. Nicht, dass sie dann wieder halbe Saison gegen den Abstieg kämpfen müssen. Das kann ja schon ein bisschen was machen mit einem Kramaric. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es ja auch schon an der vergangenen Saison, ja, wie Hoffenheim performt hat und wie Kramaric performt hat mit dem 100er Schnitt. Also den sehe ich mindestens, kann nur besser werden bei ihm. Das ist halt das, warum ich ihn da auch auf dieser Position eingerankt habe.
Spielt Kramaric bei euch in den Draft-Überlegungen eine Rolle?
Nein, dafür ist er zu teuer.
Das Budget ist einfach auch zu wichtig. Das Ding ist, der ist halt jetzt auch kein Stürmer mehr, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Man braucht halt den Kickbase leider immer einen Stürmer und Stürmer sind rar gesät und jetzt ist der auch noch Mittelfeldspieler. Ja, ein bisschen belastend.
Ja. Bin ich voll bei dir, Timo. Wäre er Stürmer, würde ich sagen, okay, nochmal Auge zu und durch, aber nicht als Mittelfeldspieler.
Warum sehen wir Garcia bei Leverkusen als Top 20 Spieler im Mittelfeld und Sturm? Ich meine, bei Leverkusen ist ja so ein krasser Umbruch im Gange. Nahezu alle Topstars aus der Meistersaison verlassen den Verein. Es wird eher so auf jüngere Talente geschaut, die verpflichtet werden, die zwar schon was gezeigt haben, aber dennoch ein hohes Entwicklungspotenzial haben. Und man hofft natürlich auch, dass man die dann irgendwann gewinnbringend weiterverkaufen kann. Bleibt Garcia, ist er gesetzt? Hat er ein hohes Punktepotenzial, wenn um ihn herum alles an Topstars weg ist? Was sagt ihr?
Er ist auf jeden Fall besser als Andrich.
Weiß ich nicht. Andrich wird als Gewinner des Trainingslagers jetzt gehandelt, ja, irgendwie aus Brasilien. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn Chaka gehen sollte, Andrich und Garcia eine geile Doppelsechs sein könnten, wo genau eben Garcia, also ich nenne mal das Beispiel von früher, Javi Martinez und Thiago. Ne? Bei Bayern ist alles rasiert und Javi Martinez hatte trotzdem immer nur so 100 im Schnitt und während Thiago 180 hatte. Und Alex Garcia wäre in dem Beispiel halt der Thiago, ne? Und ich meine, letzte Saison hat er auch 99 Punkte im Schnitt gemacht, obwohl der nur 17 meiner Startelf war bei 28 Einsätzen. Also 11 Mal von der Bank und trotzdem fast einen 100er Schnitt.
Ja.
Und kostet nur 14,6 Millionen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob Chaka geht. Ne? Ich meine, ist trotzdem für den Preis, ganz ehrlich, kleiner Overpay, finde ich völlig okay.
Absolut. Ich hätte ihn auch deutlich höher noch ranken wollen, aber wie gesagt, diese Thematik Chaka ist noch nicht klar. Und grundsätzlich einfach Leverkusen ist noch eine Wundertüte. Ne? Dafür ist einfach auch noch viel zu viel.
Palacios ist ja auch noch nicht safe, dass er bleibt. Ne? Muss man auch mal schauen.
Genau.
Seht ihr denn
die ersten Potenziale in der Startelf wirklich sich jetzt festzuspielen, hat meiner Meinung nach so ein Garcia auf jeden Fall. Da erst recht, wenn Chaka weg ist.
Glaube ich auch. Also wenn Chaka wirklich noch weggeht, dann sage ich auch, dass Garcia eine sehr, sehr hohe Chance hat, sich da als Stammspieler zu etablieren. Glaubt ihr denn, dass unter Ten Hag auch ein extrem krasser Ballbesitzfußball gespielt wird, der enorm viele Rohpunkte verspricht? Oder ist Ten Hag ein anderer Typ Trainer, der eher so auf Umschaltspiel geht, wo dann das Mittelfeld schnell überbrückt wird und dann quasi Garcia häufig überspielt wird? Wie schätzt ihr das ein?
Ah, ich glaube schon, dass es nicht so krass dabei ist, das Fußball wird wie Jota Alonso. Trotzdem, ich glaube, qua der Liga, in der Leverkusen spielt, nämlich der Bundesliga, in der sich die untere Hälfte eigentlich gegen so Mannschaften wie Leverkusen sagt, ey, nehmt ihr mal den Ball, haben die gar nicht so große Chancen, sich dem zu entziehen. Also ich denke mal, die werden, wenn sie gegen Kiel ist ja nicht mehr da, perfekt, wenn sie gegen Augsburg spielen, wenn sie gegen St. Pauli spielen, wenn sie gegen HSV spielen, wenn sie gegen Köln spielen, na, die werden denen den Ball überlassen, weil die einfach individuell die bessere Mannschaft sind und die werden sich aufs Verteidigen fokussieren und dann wird Leverkusen da versuchen müssen, auch mit dem Ball Lösungen zu finden.
Sehen wir alle Adeyemi klar vor Bayer und neben Gerassi gesetzt?
Sodom und Gomorra, Pech und Schwefel, was nehmen wir, Bayer oder Adeyemi? Du, also ich würde eher sogar schon dazu tendieren, zu sagen, Finger weg von Adeyemi, weil ich einfach gar nicht so das Potenzial in ihm sehe, da jetzt die krassen Kickbase-Punkte zu machen. Also ich kann es noch nicht mal erklären, warum. Das ist so wie mit Sané damals, auch immer bei den Bayern, wenn der wieder seine Launen hatte und dann, oder andersrum, um mal ein bisschen positiver das auszudrücken. Wenn er mal wirklich Bock hat, Fußball zu spielen, dann ist der ja auch wirklich gut, ne? Muss man ja sagen. Er hat wirklich Geschwindigkeit bis zum geht nicht mehr. Guten Abschluss, alles gut, dann macht er mal ein paar Pünktchen, aber da jetzt zu sagen, das ist ein gesetzter Offensivspieler da neben Gerassi, das weiß ich nicht.
In der Rückrunde unter Kovac war er es. Und ich fand, da ging die Entwicklung steil nach oben. Also das sah schon ganz gut aus. So als hätte er es auf jeden Fall begriffen.
Das könnten ja auch beide spielen, ne? Bayer unter Adeyemi halt auf außen, Gerassi in der Mitte. Also ich würde auch mal den positiven Spin machen und sagen, es ist halt ein ziemliches Loch an der Spitze der Bundesliga. Ne? Dadurch, dass Leverkusen wahrscheinlich nicht mehr so krass Bayern-Verfolger Nummer 1 sein wird. Ich sage jetzt nicht, dass es einen krassen Downfall geben wird, aber vielleicht eher wieder so Rang 4, Rang 5 vielleicht, müssen wir mal gucken. Dann ist die Frage, was macht Leipzig? Weiß ich jetzt auch nicht, wenn Simons geht, wenn Šeško geht, muss man mal schauen. Dann ist die Frage Frankfurt, die haben jetzt auch wieder Dreifachbelastung am IKTK verloren. Also ich sag mal so, die Chancen für Dortmund wieder an ihre Nummer-2-Rolle zu kommen, waren nie größer. Und wenn Dortmund das hinbekommt und Adeyemi wie in der Rückrunde bei Kovac einen hohen Stellenwert hat, der muss ja nicht immer gesetzt sein, aber in der Champions League Dreifachbelastung ist normal, dass man bei Top-Club mal rotiert. Trotzdem kann er dann ein guter Offensivspieler sein. Wir haben schon darüber geredet, dass der Stürmermarkt extrem dünn ist. Kann schon interessanter sein, ne? Also ist klar, wir haben es noch nicht gesehen, das ist bei so Spielern immer schwierig, weil man nicht sagen kann, ja, die haben schon mal einen 130er-Schnitt gemacht über eine Saison. Ja, ich sehe auch die Fragezeichen, aber weiß ich nicht. Ich bin auch ein Fan von Bayer.
1A, 1B. Da habe ich auch schon wieder die Kopfschmerzen dann. Weißt du, hast halt zwei wirklich gute.
Klar, wenn man's klar hast du. Aber sag mir, drei Top-Stürmer, ja, wo du keine Kopfschmerzen hast.
Ja, ja,
klar. Gibt's halt eigentlich nicht. Gibt nur Kane.
Stichwort Stürmermarkt. Wenn ein Adeyemi und ein Bayer bis in Runde 3 unseres Drafts rutschen, würdet ihr darüber nachdenken, einen der beiden zu picken? Und wenn ja, wen?
Ja, klar.
Ja, doch. Übrig.
Ja, also die tun sich auch beide nicht viel. Ne? Ich glaube, die haben beide irgendwie so 2-1, 2-2 Punkte, glaube ich, ne? 2200, 2001.
Die Sache ist, dass Bayer war halt lange verletzt, deshalb konnte er die Club-WM auch nicht mitspielen. Da hat Adeyemi jetzt natürlich den Vorteil. Vorteil für Bayer ist, der kostet die Hälfte. Ich glaube, ich würde sogar eher Bayer nehmen. Einfach, weil er günstiger ist.
Also zum Start der Liga auf jeden Fall bin ich bei dir.
Okay.
Und wir haben ja nur 160 Millionen, ja. Und wenn dann schon in den ersten zwei Picks, weiß ich nicht, jeweils 30, 40, teilweise sogar mit dem Big Boy 50, 55 Millionen weg sind, hast schon 80, 90 Millionen deines Budgets weg, dann hast du noch 70. Willst du dann noch einen Adeyemi dazu holen? Schwierig. Da musst du auf die Kohle achten.
Ist die Frage, ob du einen Stürmer brauchst.
Ja, gut. Dann hast du aber vorher schon Geld ausgegeben für irgendwelche teuren Defensiven oder Mittelfeldspieler. Also die 80, 90 sind in den ersten zwei Runden, also sind weg.
Wahrscheinlich, ja.
Ich sehe uns schon. Kommenden Mittwoch treffen wir uns in Runde 3, alle ohne Stürmer.
Ja, genau. Es und ist alle, jede Saison
ohne,
bei mir.
Alle ohne Geld, alle ohne Stürmer. Ja. Und dann wird Jonas Wind wieder aus der Katzschusche geholt.
So nämlich.
Zurück zum Konsens-Ranking. Platz 18 Nick Woltemade, Platz 17 Vincenzo Grifo und Platz 16 Kingsley Coman. Lass uns mal auf Woltemade eingehen.
Also, oh, Woltemade nur da unten. Was ist denn da los? Tja.
Könnte an mir liegen. Also ich bin ehrlicherweise nicht hundertprozentig überzeugt. Das Woltemade jetzt auf einmal, also letzte Saison mal hat er jetzt den Kickbase nicht so rasiert. Gut, lag natürlich auch daran, dass Stuttgart nicht die krasseste Saison gespielt hat, ist mir klar. Da kann man sicherlich vielleicht ein bisschen mehr erwarten in dieser Saison. Aber auch die haben Dreifachbelastung. Aber Undav ist noch da, Demirovic ist noch da, die haben eine tiefe Offensive. Ja, Woltemade wird sicherlich Option Nummer 1A, 1B sein. Klar, der wird sicherlich spielen. Aber ich sehe jetzt, also klar, man kann sagen, der kann sicherlich ein Breakout-Spieler sein. Man kann den sich auch sicherlich holen. Aber der ist alles andere als günstig. Stuttgart bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt, so wie bei Dortmund, Bayer-Verfolger Nummer 1 werden könnten. Da sehe ich bei Dortmund die Chance eigentlich besser. Muss man mal schauen. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wenn der zweimal Europa League gezockt hat, der dann auch mal ein Spiel auf der Bank sitzt. Ne?
Ja. Und, wobei Simon, du wolltest noch was sagen?
Ja, Timo, du bist jetzt nur auf den VfB Stuttgart eingegangen. Auch wenn die Transferverhandlungen mit dem FC Bayern aktuell auf Eis liegen, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass da auch nochmal relativ schnell wieder Bewegung reinkommt. Wie sehen wir denn Woltemade bei Bayern München? Rutscht er da automatisch höher? Weil ich glaube, dass er auch in München ordentlich Spielzeit bekommen wird. Man unterschätzt das. Man denkt dann direkt irgendwie an Jan Schlaudraff, Alexander Baum-Johann oder so, die dann da
jetzt kommen aber die großen Namen.
Versauert sind. Aber
ja, ich glaube, zum Start wäre er gesetzt, ne, durch ja, die Musiala-Verletzung. Dann ist er natürlich schon interessant, aber wenn Musiala zurück ist, auch da wird es dann Rotation geben. Klar, dann ist Woltemade noch mal interessanter. Aber irgendwie scheint das Tischtuch da ja doch ziemlich zerschnitten zu sein. Keine Ahnung. Also weiß jetzt nicht, ob ich, also wenn jetzt Mittwoch Draft ist, weiß ich nicht, ob ich Woltemade mit der Hoffnung draften würde, dass er noch zu Bayern geht.
Ja, sehe ich hundertprozentig genauso, Timo. Und selbst wenn er bei den Bayern ist, ja, der Junge punktet nur, wenn er es Gott, also was, ansonsten hat er teilweise auch Minuspunkte, ja, oder irgendwie einstellig, zweistellig, ganz leicht nur, immer so minus 42, 11, was weiß ich, was habe ich noch, minus 7 in drei Spielen nacheinander, ja, also und dann haut er mal wieder einen raus, dann macht er ein Törchen mit 120 Punkten oder eine Vorlage, auch wieder 120 Punkte. Also was soll da bei den Bayern dann anders sein, außer vielleicht ein bisschen mehr Bonuspunkte, die dazukommen und vielleicht nochmal das Potenzial, 2, 3 Scorer in der Hinrunde mehr zu machen. Sehe ich jetzt nicht so die große Entwicklung. Kickbase seite ich jetzt.
Ne? Wie seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass er zu Bayern geht? Prozent?
Zero.
Ich würde vielleicht sagen 50-50. Also für mich ist es wirklich noch ein Ding, was sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann.
Ich sag so 15. Weil Stuttgart ihn ja auch nicht abgeben muss. Der hat noch einen längeren Vertrag.
Ja, schon. Ja,
warum? Also für ihn würde ich jetzt auch mal behaupten, wäre es besser, noch ein Jahr bei Stuttgart zu bleiben.
Ja.
Weil er möchte wirklich unbedingt jetzt schon zu den Bayern. Sein Berater ist auch schon echt eklig unterwegs. Also wenn da so richtig Druck kommt.
Ja. Klar, aber ich glaube, Bayern hat eher Druck jetzt auf den Flügel. Also das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr zu Woltemade gehört. Also.
Ja, die versuchen jetzt erstmal diesen Luis Diaz-Transfer zu tätigen und ich glaube, dann haben sie wieder Zeit, sich Woltemade zu widmen. Die haben den halt einfach jetzt erstmal so hinten angestellt. Aber ich glaube, dass da trotzdem noch, ich meine, wir haben noch über 4 Wochen ist das Transferfenster noch geöffnet. Also da kann ganz schnell Bewegung reinkommen, weil ausgetauscht wurde sich ja schon. Also man weiß ja schon ungefähr, was die Vorstellungen sind. Und eigentlich muss Bayern dann nur ein gescheites Angebot einreichen und ich glaube, dann wird der Wechsel schon zustande kommen. Das kann ganz schnell gehen.
Wir werden sehen.
Wir hatten Grifo auf 17 und Kingsley Coman auf 16. Ich glaube, das sind beides Bundesliga-Veteranen, die seit Jahren in Kickbase performen und immer ihre Punkte machen. Da können wir schnell durch. Auch wenn Luis Diaz kommt auf dem Flügel beim FC Bayern, Coman wird immer auch seine Bundesliga-Minuten kriegen. Da habe ich gar keinen Zweifel. Das heißt, der wird schon auch ja einfach seine Scorer sammeln, seine Punkte machen. Ganz easy. Kommen wir zur Top 15. Und auf Platz 15 ist Franck Honorat, auf 14 ist Amoura, auf 13 ist Alexander Pavlovic und auf 12 ist ein Neuling, Jobe Bellingham. Ganz schön hochgeraten bei uns, gehen wir alle hoch ran. Fangen wir mal mit Honorat an, auf 15. Ja, Flankengott, auch ohne Kleindienst, hohes Punktepotenzial, was meint ihr?
Stöger regelt vorne drin.
Ja, ich glaube, Honorat... Also ich bin Fan von Honorat, muss ich sagen. Ja, der kostet ja eigentlich auch fast immer das Gleiche, so ungefähr 25 Millionen rum. Kostet er eigentlich immer und dafür kann man den, finde ich, also wenn er dann auf den Markt kommt, den kann man immer mitnehmen. Der macht, wenn der auf dem Platz steht, macht er eigentlich immer seinen 100er Schnitt. Ja, ich weiß, der hat eine Saison, wo er 95 hatte, aber letzte hat er, glaube ich, wieder 120 oder so gehabt. Jetzt mit Kleindienst zusammen, ich meine, Tabakovic ist der Vertreter von Kleindienst, auch der ist kopfballstark, auch der ist groß. Honorat schießt Standards, ja, vielleicht wenn Stöger spielt, wechselt er sich mit Stöger ab, aber ich finde, Honorat ist immer ein Top-Spieler, den man immer mitnehmen kann für einen guten Preis. Mache ich mir gar keine Sorgen. Einziges Manko, vielleicht ein bisschen verletzungsanfällig, aber sonst.
Ja, genau.
Thema Stöger, Melo, beißt sich das nicht so ein bisschen? Also ist Stöger nicht eigentlich eher so ein Spielertyp, der Honorat tendenziell sogar Punkte wegnimmt, als ihn stärker macht, weil er ja auch wirklich extrem viel den Ball am Fuß haben muss, der extrem zentrumslastig spielt, also da versucht, den Stürmer oder die Außen in Szene zu setzen und vielleicht ist es dann dadurch nicht mehr so extrem flankenlastig, weil halt Stöger durch Steckpässe und im Zentrum Kombinationsspiel einiges wegnimmt. Den Punkt, dass Tabakovic jetzt der Kleindienstersatz ist, solange der verletzt ist, finde ich gut, also ergibt für mich auch Sinn, weil es für mich ja fast der gleiche Spielertyp ist, nur halt qualitativ ein bisschen schlechter als Kleindienst, aber kopfballstark, Strafraumstürmer, also genau das, was zu Honorat passt. Aber Stöger, ich weiß nicht, wenn der wirklich so eine Comeback-Saison erlebt und wenn der sich mal so richtig auf der 10 festspielen kann, dann habe ich so meine Zweifel, ob Honorat dann wirklich auf seine 120 im Schnitt kommt.
Ja, kannst aber auch über Maschino sagen, der jetzt dahin gegangen ist, ne? Also Schuto ist ja auch ein geiler Spieler, ein geiler Zocker, der meiner Meinung nach auch perfekt dahin passt und auch auf die Position auch gut passt. Also da gibt es schon eine ganze Menge ja, Konkurrenz, Kampf und Stöger habe ich jetzt nur gesagt, weil Bench ihn halt so hypt, ja, und da auch immer ganz fest von überzeugt ist, dass der da jetzt vorne der Heilsbringer sein wird, solange der Kleindienst nicht da ist. Aber du kannst jetzt einfach auch die Position von dem Stöger nicht, meiner Meinung nach, nicht mit einer Position von Honorar, der eher von außen dann auch immer reinläuft, die guten Freistöße da reinschießt, die auch gut verwertet werden können, oder die Flankenläufe, die er da abliefert, vergleichen. Und vor allen Dingen aber auch nicht vergleichen, so ein Honorar, wenn der verletzungsfrei bleibt, der zockt da 34 Spiele durch, ist gar kein Thema. Ja, das ist bei dem Stöger definitiv nicht der Fall.
Ja, also Honorar ist so von den Offensivspielern schon, der mit Abstand am gesetztesten ist. Also,
aber hallo.
Ich glaube, so ein Hack, ein Stöger, ein Maschino, ja. das sind alles auch so Spieler, die auch mal irgendwie auf die Bank rutschen können, wenn sie ein, zwei schlechte Spiele haben. Generell stellt sich mir die Frage, wo ist Maschino eingeplant? Weil auf links hast du ja Hack, rechts hast du Honorar. Ein klassischer Zehner ist er ja auch nicht. Also ich sehe den dann eher über außen oder halt im Zentrum. Wenn du vorne aber mit einem kopfballstarken Stürmer spielen möchtest, dann ist das Tabakovic. Die Rolle für Maschino, die muss auch erstmal gefunden werden. Amura auf 14. Bleibt er?
Tja. Also ich habe jetzt kürzlich nichts mehr gelesen, ehrlicherweise. Ich gehe eher davon aus, dass er bleibt, ja.
Ja, würde ich mich anschließen. Also da ist bislang der Transfersommer sehr ruhig um diese Personalie. War ja lange Zeit spekuliert worden Richtung Ende der letzten Saison, dass Amura wechseln wird. Dann kam kurz mal ein Gerücht auf, irgendwie Leverkusen. Aber das hat sich nicht konkretisiert. Also ich glaube auch, dass der mit Wolfsburg auf jeden Fall in die Saison gehen wird. Und Wolfsburg ohne Dreifachbelastung, neuer Trainer, kann ich nichts zu sagen. Aber vom Gefühl her kann es nur besser werden. Wenn die dann sich Woche für Woche auf die Liga konzentrieren können, dann kann so ein Amura, glaube ich, mal so richtig geil punkten.
Ja. Und bei mir auch ganz oben, ne, auf der Draftliste war meine Number 3, meine berühmt-berüchtigte Nummer 3. Ja, dieses Jahr vielleicht ein bisschen weiter oben, meine Herren.
Gerade mal auf seinen Markt.
Auch wieder Stürmermarkt, ne?
25 Millionen. Geschenkt für einen Stürmer.
Das geht schon, ne? Günstiger als Adeyemi.
Na ja, klar, sag ich ja.
Also 25 für Amura im Draft? Das würde ich machen.
Upside bis zum geht nicht mehr. Bei jetzt 99er Schnitt, klar, der hat natürlich Beginn der Hinrunde richtig rasiert und dann wurde es halt immer ein bisschen schlechter, noch ein bisschen schlechter, noch ein bisschen schlechter hinten raus. Dann vielleicht nochmal so zwei, drei gute Spiele dabei. Aber ich believe in Wolfsburg diese Saison. Die werden das ganz gut machen. Also die haben sich da gefunden.
Was machen wir mit Pavlovic beim FC Bayern? Wir haben einen Bischof.
Ja gut, also da hebe ich die Hand. Also es könnte daran liegen, dass er bei mir auf Rang 6 ist in meinem Ranking. Was ganz einfach daran liegt, dass ich glaube, dass Bayern halt eine absolut dominante Saison spielen werden. Ich würde überhaupt nicht wundern, wenn die Meister werden mit 15 Punkten Vorsprung oder so.
Ganz klar.
Ich glaube, die Liga ist extrem ausgeglichen nach Bayern. Einfach dadurch, dass Leverkusen auch wegfällt als das Verfolger Nummer 1, als dominante Mannschaft. Und ich glaube, man sagt es ja jetzt schon seit mehreren Saisons, aber ich glaube, diese Saison kann dann endlich mal die Saison sein, wenn er denn sich kein pfeifersches Drüsenfieber oder so ein Zeug sich wieder einfängt, dass er sich endlich mal gegen Goretzka durchsetzt und der ganz klare Nebensechser neben Kimmich sein wird. Weil Kompany liebt den Mann, haben wir in der Club-WM wieder gesehen, im wichtigen Spiel gegen Paris. Wer spielt? Pavlovic, richtig stark gegen Vitinha auch gespielt, gegen einen der besten Achter aktuell. Ich glaube, Pavlovic wird eine starke Saison spielen. Ja, er muss verletzungsfrei bleiben. Das ist halt die Sache. Aber wenn der Mann spielt bei einem dominanten Bayern, dann wird er seinen Schnitt von jetzt 120 in der letzten Saison, wo er wirklich krank war, verletzt war, auf locker 130 plus steigern. Der kostet noch unter 30 Millionen. Der sollte gesetzt sein. Also für mich deshalb auch Rang 6, auch wegen seines Preises. Der ist auf meinem Draftboard wirklich sehr weit oben.
Ich wollte gerade sagen, Melo, hörst du es raus? Timo draftet Pavlovic. Ich glaube, das ist, da können wir ein Here We Go geben.
Naja, doch mal, welche Pick ich ziehe.
Genau.
Der wird sehr wahrscheinlich schon nicht mehr da sein, wenn ich mein Glück aus den letzten Saisons mal so Revue passieren lasse.
Aber meinst du, der wird ein Round One Pick?
Ja, safe. Auf jeden Fall.
Melo, wie siehst du denn das mit der Konkurrenzsituation? Ich meine, die haben Tom Bischoff geholt.
Bischoff ist ja jetzt auch noch da.
Die haben Goretzka. Genau. Leimer könnte Mittelfeld spielen. Klar, der ist primär als Rechtsverteidiger eingeplant.
Der bleiben. Ja.
Das ist so. Aber es ist so, Rotation ist schon ein Thema.
Ganz klar, aber nichtsdestotrotz wird er die meisten Spielanteile bekommen und er spielt bei Bayern. Feierabend. Und da bin ich schon bei Timo. Dann zu sagen, das ist ein Top-10-Mittelfeld oder ein Top-10-Offensivspieler, kann ich schon nachvollziehen. Bei mir ist er auf der 12, weil ich da eher noch ein paar Neulinge, vielleicht mit einem deutlich höheren Potenzial, die halt mehr Spielanteile bekommen im Laufe der Saison, weil sie nun mal da auch sofort schon gesetzt sind und einfach auch keine so große Konkurrenzsituation vorfinden. Und immer noch dieses, na, ich sag mal, leichte bis mittlere Ausfallrisiko bei Pavlović. Das waren für mich die ausschlaggebenden Punkte zu sagen, der kommt nicht in die Top Ten, aber klammern wir diese Dinge mal aus, dann wäre ich ungefähr da, wo Timo auch ist. Kann ich nachvollziehen. Bin ich bei dir.
Ja, und warum ist Joe Bellingham über Pavlović?
Habe ich gerade gesagt, weil der auf jeden Fall deutlich mehr Spielanteile bekommen wird. Und definitiv, wenn das Ding in den ersten 4-5 Spielen gut läuft mit ihm, dann hast du ihn da 34 Spiele am Start. Unabhängig irgendeiner Rotation oder ähnliches.
Ich glaube auch, der wird halt nicht über den Schnitt kommen. Pavlović wird auf jeden Fall einen besseren Schnitt haben.
Klar.
Ich habe Job auch etwas unter Pavlović, aber ich sehe Job auch stark, einfach weil der ein richtiger Dauerläufer sein wird, glaube ich. Der hat, glaube ich, letzte Saison mit Playoffs da in der Championship 42 Spiele oder so gemacht.
Ja.
War absolut gesetzt. Der wird jetzt nicht wie Jude Bellingham krasser Scorer machen, das glaube ich nicht. Aber einfach qua, dass er auf dem Feld steht bei einer guten Mannschaft, die sehr gute Chancen hat, Platz 2 zu werden, da macht er seinen 105er-Schnitt. Ja. Bei 33 Einsätzen, vielleicht mal mit einer Gelbsperre fällt er aus oder so, aber das ist schon sehr stabil. Und für den Preis auch unter 30 Millionen, why not?
Das schreibe ich so. Also nichts mehr hinzuzufügen, sehe ich absolut genauso. Ich habe halt am Anfang so ein bisschen Sorge gemacht gehabt, dass man sich vielleicht so ein bisschen vom Nachnamen blenden lässt. Dass man so denkt, oh, jetzt kommt der jüngere Bruder von Jude Bellingham, der wird doch genauso performen und der tritt da in die Fußstapfen und so. Also ich meine, die Fußstapfen sind groß, ne? Also mit denen muss er auch erstmal klarkommen. Und wenn dann eine kleine Delle kommt, dann wird auch sofort verglichen oder so. Also ich glaube schon, dass sich die Medien dann auch echt gut auf den stürzen können. Aber vom Gefühl her wird er das schon irgendwie wegstecken. Und ich glaube, dass der unter Kovac das volle Vertrauen genießt und der wird performen. Auf den habe ich auch Bock. Also der ist so Zweitrunden-Pick oder so, oder vielleicht sogar Ende erste Runde. Könnte schon sein, ne?
Aber darf ich vergessen, wir haben 15 Leute in der ersten Runde. Ich glaube, auch der geht in der ersten Runde vom Tisch.
Ja, das könnte ich, glaube ich, unterschreiben. Ja. Aber ich finde deinen Schnitt auch gut, Timo, den du da prediktest mit 105, knapp über 100, also um die 100, das ist gar kein Thema bei ihm.
Ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, als Jude, es hat natürlich in seiner letzten Kickbase-Saison 150 ungefähr gehabt im Schnitt. Aber der hat sich auch wirklich gesteigert. Ne? Der kam so, erste Saison war so 70, dann 90, dann so 110 und dann 150. Kam allerdings auch in einem jüngeren Alter zu Dortmund, war nicht direkt 100% gesetzt. Ne? Darf man eigentlich gar nicht wirklich vergleichen, aber ja. Macht mal trotzdem, weil die ja auch so gut wie gleich aussehen.
Zwei hübsche Jungs. So mit dem Smile und so.
Timo.
Ja, euer Smile ist natürlich auch herzerwärmend. Platz 11, Melo. Nadiem Amiri. Platz 10. Mhm. Da kommen wir jetzt so in die Top 10. Ist Malik Tillmann, der neue Zehner bei Bayer Leverkusen. Auf Platz 9 haben wir Benjamin Šeško. Amiri. Mhm. Vom Gefühl her weniger Punkte als in der Vorsaison, weil Dreifachbelastung oder mehr Punkte vielleicht sogar, oder bleibt er auf dem Niveau?
Ja, eigentlich hast du es schon beantwortet. Ich gehe davon aus, dass er weniger Punkte machen wird wegen der Dreifachbelastung. Da meint sich echt ganz schön ordentlich umgucken. Gehe ich fest von aus.
Ich sehe auch weniger. Trotzdem, wenn er auf dem Feld spielt, macht er alles bei Mainz. Ne? Die werden trotzdem auch als Team schlechter performen. Burkhardt ist nicht mehr da. Ja, ich glaube, der wird, ich meine, der hat, glaube ich, 130 gehabt letzte Saison im Schnitt. Ich habe mir jetzt so 10 runtergehen, vielleicht auch 15, hier und da mal von der Bank vielleicht auch nach Europa League. Aber der wird trotzdem noch gut sein, ne? Keine Frage.
Hat jetzt vor ein paar Tagen den Berater gewechselt. Da wird dann immer wild spekuliert. Beraterwechsel, möchte er da irgendwie einen Abgang forcieren?
Zu Galla wahrscheinlich oder was?
Ja, weiß nicht, vielleicht wartet er jetzt auch noch auf die passenden Angebote, aber glaubt ihr, er bleibt zu 100% in Mainz oder sagt ihr, oh, da könnte in den nächsten Wochen noch was passieren in Richtung Wechsel?
Kann sich, glaube ich, Mainz nicht erlauben, international so einen Amiri jetzt noch abzugeben. Wie sollen die da? Also,
ja, aber kann sich Mainz erlauben, 40 Millionen abzulehnen?
Keine Ahnung, nee, das wahrscheinlich nicht, aber ich habe jetzt auch noch keinen gehört, der 40 Millionen für Amiri zahlen
will. Ja, aber wahrscheinlich würde Mainz
außer
schon.
Außer Simon bei Kickbase.
Ja gut, der kostet ja schon alleine
bei Kickbase
36.
Ja. Ja, das ist schon okay. Das
ist schon auch viel, 36 Millionen. Der wird natürlich in der ersten Runde gedraftet bei 15.
Ja, ja klar.
Ja.
Also wenn
weiß ich ehrlicherweise nicht.
Wenn ich jetzt so Pick
Nummer... Vielleicht, also Einwand, ich glaube, so ein Joe Bellingham oder so ein Pavlovic oder auch so ein Tillmann, den wir gerade schon gesagt haben, das sind einfach neue Spieler, die sind frischer, als einen Spieler zu picken, wo man weiß, dass der gut ist, wo man aber weiß, dass der schlechter sein wird als in der letzten Saison. Deshalb glaube ich, dass Joe Bellingham und auch Tillmann vor einem Amiri gepickt werden.
Ja,
okay.
Tillmann über 10 Millionen günstiger als ein Amiri.
Gut, das kommt noch dazu, ja. Bellingham auch.
Ja, lass uns mit Tillmann direkt weitermachen.
Ja, nicht ganz. 9, also.
Der hat eine
interessanter Spieler.
Bombensaison gespielt bei PSV.
Ja, wenn es natürlich ein bisschen unfair ist, wenn man ihn jetzt den Wirtsvertreter nennt, ne? Auch der muss natürlich erstmal reinkommen. Ich sage jetzt nicht, dass der einen 140er-Schnitt machen wird oder so. Aber natürlich wird Leverkusen qua ihrer Qualität und ihrem Anspruch aus den letzten Jahren versuchen, nach vorne zu spielen. Tillmann ist da vorne der Zehner, der wird die Kreativzentrale sein. Das ist ein Kickbase immer geil. Für den Preis, No-Brainer, ne? Frage ist halt die Frage, wie viel man overpayen muss in der Liga.
Was so das Thema Reinkommen und Eingewöhnung angeht, finde ich es ziemlich, ziemlich geil, dass er jetzt schon so früh im Sommer gekommen ist. Also der kann ja wirklich die komplette Vorbereitung im Team machen, ist dann auch im Pokal sofort einsatzfähig, kann jetzt auch Testspiele mitspielen und so. Das ist echt ein großer Vorteil, weil so diese ganze Eingewöhnungszeit dann jetzt schon stattfindet, dass er dann bis zum Saisonstart wirklich voll integriert ist. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil.
Ja.
Melo.
Ich gucke jetzt gerade nochmal in mein Draftboard hier, ne? Um nochmal auf um Bellingham nochmal zu sprechen kommen. Ich habe den tatsächlich in meiner Tier-1-Liste.
Ey, Melo, ja, diesen glaub, Draft Tillmann nimmst du auch sehr ernst,
vor
ne?
Amiri, ne? Ja, aber hallo, ich bin schon fertig.
Ich glaube, Tillmann wird auch safe in der ersten.
Ja, ja, den habe ich auch, Tier-1. Ja. Auf jeden Fall.
Melo, kann ich dir eine Punkte-Prediction entlocken?
Ja. Von
Tillmann.
Also die 3000 wieder knacken. Ohne Probleme.
Okay, ja. Ja, ist jetzt nicht unwahrscheinlich, ja. Ich bin mal gespannt,
wie. Auch wirklich nicht schlecht.
Wie das Zusammenspiel mit Schick funktioniert. Schick, auch einer der Namen, die wir jetzt in der Top 25 nicht haben. Ich glaube, dass die voneinander profitieren können. Freue ich mich auch auf dieses Duo. Platz 9.
Ich habe Tillmann so bei 110 im Schnitt, 31 Einsätze, also sicherlich hier und da auch mal von der Bank. Mit Dreifachbelastung kommt er auch auf 3400.
Ja, ja, genau.
Ja, guter Schnitt. Denke ich, ist realistisch. Platz 9 haben wir Benjamin Sesko. Jetzt durch den Gyökeres-Deal bei Arsenal ist, glaube ich, da auch der Stürmermarkt, was dieses Preisregal angeht, auch echt schwer.
Ist jetzt die Frage, ne? Jetzt kam halt recht frisch, nachdem ich mein Ranking gemacht habe, kam halt dieses Newcastle-Gerücht, ne? Dass die halt Isak verlieren könnten und dass die dann Sesko holen wollen.
Genau, das
muss man mal abwarten.
Das könnte nochmal heiß werden, gebe ich dir recht. Aber wenn Sesko in Leipzig bleibt, was ich nicht für ausgeschlossen halte, dann wird das, glaube ich, richtig geil, oder?
Ja.
Dann vielleicht sogar fast schon höher als Platz 9.
Ja. Aber ich gehe sogar ein bisschen höher als deine 50-50. Ich sag so 60, 65, 35, dass der wahrscheinlich sogar noch wechseln wird.
Ich sag auch, also wenn es irgendeinen Abnehmer für Isak gibt von Newcastle und die wollen ja so um die 120 Millionen, muss man auch erstmal gucken, wer sich das leisten kann und möchte. Mhm. Ich meine, Liverpool hat jetzt für 95 Millionen Ekitike geholt und denen wird ja auch ein großes Interesse an Isak nachgesagt. Ich weiß halt nicht, ob die sich jetzt nochmal einen 120 Millionen Spieler da reinholen wollen.
Na, wenn die Bayern noch mit Dias über den Tisch ziehen, dann geht das schon.
Genau.
Ja, also können sicherlich. Ist halt die Frage, ob sie es auch wollen. Und dann, klar, also dann sehe ich Sesko sofort bei Newcastle. Also ich glaube, dann wird das auch relativ schnell gehen, aber dafür muss Isak erstmal weg. Sollte er in Leipzig bleiben, dann Alter, dann sage ich 20 Tore plus.
Ja.
Platz 8 in unserem Konsens-Ranking ist ein weiterer Leipziger, noch Leipziger, und das ist Xavi Simons. Den haben wir mit reingenommen, auch wenn es da wirklich extrem nach einem Abgang aussieht, Richtung Chelsea. Noch ist nichts offiziell, deswegen haben wir ihn mit gerankt, aber ich glaube, das können wir kurz machen. Tendenz Abgang.
Ja.
Punkt.
Wie sieht es auf Platz 7 mit Granit Xhaka aus? Auch Abgang oder bleibt er?
Auch Punkt.
Nee, schwierig, ne? Also Leverkusen will ihn wohl nicht abgeben. Xhaka will aber weg, egal wer anklopft. Aufsteiger in die Saudi League, klar, will ich direkt hin. Aufsteiger in die Premier League, ja, safe, gehe ich direkt hin. Xhaka will nur nach Sunderland, Xhaka will nur nach, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Verein hieß.
Er hat ja auch schon in Sunderland-Bettwäsche geschlafen damals.
Ja, wirklich. Ja. Also muss man mal gucken. Ich glaube, das könnte so ein Ding sein, was auf jeden Fall noch nervig wird für Leverkusen-Fans. Egal wer da anklopft, Xhaka scheint Bock auf die zu haben, außer halt Leverkusen. Hab die scheinbar nicht.
Erfahrungsgemäß.
Und das ist dann das Schlimmste, Simon, das ist das Allerschlimmste auf den Kickbase-Manager, wenn du so einen dann im Team hast, ja, der eigentlich keinen Bock mehr auf Fußball in der Bundesliga hat und nur noch weg will.
Boah, wenn jetzt der Werner bleibt, wird er natürlich gute Leistung bringen, keine Frage, aber.
Ja, wir mussten jetzt erstmal von einem Verbleib ausgehen, deswegen haben wir noch Platz 7 gerankt, weil dann hat er natürlich ein extrem hohes Punktepotenzial, auch wenn um ihn herum viele Topstars Leverkusen verlassen. Er wird immer der Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld sein, also da kommen die Punkte schon automatisch. Das Ding ist, erfahrungsgemäß haben die letzten Jahre im modernen kommerziellen Fußball gezeigt, dass wenn ein Spieler wirklich unbedingt weg will und die Summe stimmt, dann ja, sitzen die am längeren Hebel und der Verein muss dann früher oder später nachgeben. Und ich glaube, dass es genau so eine Schlammschlacht halt um Xhaka geben wird und dass er am Ende wirklich den Verein verlässt. Also ist er. Wie macht ihr es jetzt am Mittwoch? Spekuliert ihr? Okay, Leverkusen lässt die Tür zu bis zum Ende und ihr pickt einen Xhaka in Runde 1 an Position 5, 6? Oder sagt ihr, nee, auf keinen Fall, der wird auf jeden Fall noch wechseln? Das ist halt wirklich, das ist dieser Gamble, den wir am Mittwoch haben. Ne?
Pick 5, 6 auf gar keinen Fall.
Nein.
Nee.
Und Runde 1 ist einfach viel zu wichtig. Da gibt es noch genug andere Potenziale, die in den ersten 15 Picks gemacht werden können. Die
wenn der jetzt in der dritten Runde noch am Start sein sollte und ich vielleicht eher günstigere Spieler gedraftet habe, dann. Aber erste, zweite Runde, ganz ehrlich, die sind mir zu wichtig.
Ja.
Ja. Ja. Wahrscheinlich habt ihr recht. Aber vielleicht kriegen wir den irgendjemanden aufgeschwatzt in Runde 1 an Position 5.
Ja, ich hoffe mal, dass den irgendwer nehmen wird, klar.
Platz Nummer 6 in unserem Consens-Ranking. Ein sehr, sehr spannender Transfer. Ein Leipziger, ein Neu-Leipziger. Und der hat es bei uns direkt extrem hoch geschafft. Und das ist Bakayoko. Kommt auch, wie Tillmann, von der PSV Eindhoven und soll auf dem rechten Flügel bei RB Leipzig zaubern.
Auch da, ne? Preis-Leistung, Position, der Stürmer, geil. Ja, und ist natürlich, ne, Leipzig-Flügelspieler oder offensive Halbposition, da haben sie immer eigentlich geile, ne? Also Szoboszlai, Umar Nkunku, Simons, Forsberg ganz früher. Schon eine Position, wo man gut was machen kann. Bakayoko ist auch nicht mehr nur 18 Jahre alt, der hat schon ein paar Jahre auf Top-Niveau hinter sich, in der Champions League auch Erfahrung schon gesammelt und so. Für den Preis, glaube ich, ist der ein extrem interessanter Spieler, der auch so einen Schnitt von so 120, 130 im Tank hat, je nachdem, wie gut Leipzig performt. Vielleicht macht er auch nur 115, aber ich glaube, der wird gesetzt sein. Gerade wenn Simons geht, gibt es auch ein großes Loch in der Offensive, was Kreativität angeht, und das kann er gut schließen. Und ich halte sehr viel von Bakayoko gerade für den Preis. Ja.
Aktuellen Marktwert von 18 Millionen. So, ne?
18 sogar.
18 Millionen, das heißt, bis zum Draft am Mittwoch wird er noch unter 20 sein.
Ja.
Boah, ist das geil.
Das ist schon gut.
Der ist super interessant. Ja. Kommen wir zu Top 5. Und da haben wir alle dieselben Top 5, nur halt dann irgendwie anders verteilt. Auf der 5 selber ist Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Ich glaube, da ist ein Wechsel auch überhaupt nicht wahrscheinlich. Da hat man auch noch nichts so richtig gehört. Der wird bleiben, wird unter Hoeneß sich weiterentwickeln, wird weiterhin der Dreh- und Angelpunkt da im Stuttgarter Zentrum sein. Auf den habe ich Bock. Dieser Ballbesitzfußball, dieser offensive Fußball von Hoeneß, der passt einfach extrem gut zu ihm, schießt zudem auch viele Standards. ja, der 130 bis 140 im Schnitt kann er schon machen.
Punkt.
Ja.
Ich hoffe, ich kriege ihn und werde dann nicht so nervös wie letzte Saison, als ich ihn an Position 2 gepickt habe, also in meiner zweiten Runde gepickt habe, und werde ihn dann nicht schon wieder abstoßen, wenn er mal so 3 Spiele nicht performt und nicht in Tritt kommt, weil da muss ich einfach das große Ganze sehen. Und das ist bei ihm ganz, ganz wichtig. Ja, da will er wahrscheinlich so 2, 3 Durchhänger haben. Das hat er letzte Saison, das hat er vorletzte Saison auch gehabt. Aber im Großen und Ganzen macht er einfach sein Ding und das passt einfach top, wirklich. Also auch einer der Top. In diesem Fall jetzt, wo steht er? 6, 7?
5.
Top 5 Spieler, der unter 40 Millionen kostet. Ist der günstigste von allen, mit Abstand.
Ja, ja, denke ich auch. Platz 4 ist Serhou Guirassy. Ich guck
mal. Wenig überraschend, ne? Und jetzt gibt es halt auch einen sehr, sehr großen Graben von über 1000 Punkten. Ja. 1500, glaube ich, sogar bis zu den Top 3. Ne? Also gut, trotzdem, ich würde mal sagen, Guirassy, best of the rest, wenn man so will. Abseits von den 3 Spielern, die, glaube ich, jeder schon jetzt guessen kann. Ich glaube, Guirassy unter Kovac ist einfach ein Match made in heaven. Guirassy ist sowieso ein geiler Stürmer. Dortmund hat gute Chancen, Deutschlands Top 2 zu werden. Wieder, habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, und Guirassy ist da der gesetzte Stürmer. Ich sehe da eigentlich auch wenig, was da schiefgehen kann. Einziges Manko bei ihm ist der Preis, aber damit hat man dann immerhin auch schon mal den Stürmer.
Genau, ja, kannst du den Sturm abschließen, ne? Also wenn du den gepickt hast, dann ist das Ding da vorne schon geil besetzt. Letzte Saison 21 Tore und das trotz dessen, dass Dortmund ja wirklich 2/3 der Saison da rumgegurkt ist und arge Probleme hatte, kam der da echt super rein.
Und der am Anfang ja auch noch verletzt war, ne?
Hot Take, Ü30 Tore diese Saison.
Geil, ja, warum nicht? Boah, also ich meine, der war wirklich...
Ja, macht der locker. Guck mal, wie ist Dortmund reingekommen? Und was hat er am Ende noch? Du hast es gerade gesagt, wie viele Tore hat er noch gemacht? 21.
Also, verletzungsfrei bleibt, ist doch schon drin, ja.
Klar.
Hat an den letzten 5 Spieltagen mindestens einmal getroffen. Also der war auch dann gegen Ende richtig, richtig on fire. Guirassy ist, glaube ich, auch logischer Platz 4. Also klar, der kam letzte Saison aufgrund der schlechten Saison von Dortmund lange Zeit nur auf 126 im Schnitt. Ich glaube, dass wenn er 126 im Schnitt wiederholt, was ich nicht glaube, sondern tendenziell wird der Schnitt höher sein, glaube ich, dass ein Stiller von Schnitt her über ihm stehen wird. Aber ja, ich glaube, ähnliches Niveau. So 140 können beide auf jeden Fall erreichen. Guirassy vielleicht sogar noch mehr. Wenn er halt über die 30 Tore macht oder mehr, dann ist er bei einem Schnitt von über 140. Okay, kommen wir zur Top 3. Und in unserem Consent-Ranking liest sich das wie folgt.
Patrick Schick.
Auf der 3 ist Harry Kane bei uns gelandet. Auf der 2 ist Michael Olise und auf der 1 Joshua Kimmich. Da haben wir aber Verschiebungen gehabt. Ich gehe mal... Mit meinem Ranking fange ich mal an. Ich habe nämlich Olise auf 1. Ich glaube, dass er seine MVP-Saison wiederholen wird. Ich glaube, so Jahr 2 kommt er noch mehr rein, kennt die Liga noch mehr, ist so richtig eingespielt, alles. Also ich glaube nicht, dass das so ein One-Hit-Wonder war. Und ich glaube auch nicht, dass man kann natürlich in die Richtung argumentieren, ja, jetzt können die Gegner sich auch besser auf ihn einstellen, weil sie ihn jetzt schon kennengelernt haben und so. Aber ich glaube, das, was er mitbringt, die Fähigkeiten, die er hat, die kannst du nicht verteidigen, auch wenn du weißt, was kommt. So Arjen Robben-mäßig. Jeder wusste, der zieht nach innen, aber keiner konnte es verteidigen. Und ich glaube, dass Olise so viel im Repertoire hat, dass man gar nicht weiß, was jetzt kommt. Mhm. Auf 2 habe ich Harry Kane und auf 3 habe ich Kimmich. Ich glaube irgendwie, dass Kane besser sein wird als in der Vorsaison und Kimmich das Niveau ungefähr halten wird. Aber dann sehe ich irgendwie Kane über Kimmich.
Okay.
Kann man so sehen. Ich würde auch mitgehen, was du zu Olise sagst. Die einzige Sache, die du jetzt auch nicht gesagt hast und die ich tatsächlich relativ relevant finde, ist, dass man schon erwähnen sollte, dass Olise letzte Saison 34 Einsätze hatte. Und das natürlich schon eine Sache ist, wo ich sage, weiß ich nicht, ob der das nochmal macht. Ich meine, man kann es eigentlich recht einfach runterbrechen. Kane hatte nur 31 letzte Saison, Kimmich hatte 33, Olise hatte 34. Hätte Kimmich mit seinem Schnitt auch 34 gehabt, wäre der, glaube ich, so 10 Punkte hinter Olise gewesen.
Ja.
Ungefähr. Und dann im Endeffekt zu sagen, ja, Ulisses ist halt der bessere Spieler, weiß ich nicht. Also ich habe Kimmich auf 1, weil ich nicht glaube, ich glaube, der wird es auf jeden Fall seine 33 Einsätze halten. Und ich glaube, bei Ulisses geht es eher vielleicht in Richtung 32, 31, genau. Weil Bayern safe 10 Punkte Vorsprung haben wird. Und dann wird Ulisses, wenn die im Champions League Viertelfinale stehen, auch eine Pause bekommen.
Genau. Also hast du genauso wie ich Kane auf 3, Ulisses auf 2, Kimmich auf 1?
Ich habe auf jeden Fall Kimmich auf 1, ich habe Ulisses tatsächlich auf 3 und ich habe Kane auf 2, weil ich glaube, Kane kommt einfach über die Tore und ich glaube, der wird auch immer spielen. Das ist einer, den man jetzt nicht rotieren lassen muss, weil er eigentlich auch nicht verletzungsanfällig ist. Ich meine, Ulisses darf man nicht vergessen, bei Crystal Palace hat er immer viele Spiele verpasst. Klar, das waren auch teilweise so Freak-Sachen, weil die jetzt vielleicht keine klassischen Fußballer sind, wie bei Pavlovic, schweifisches Drüsenfieber oder so.
Ja.
Trotzdem würde ich sagen, dass Ulisses nicht seine 34 Spiele machen wird und dementsprechend nicht MVP wird. Aber ganz ehrlich, das sind zwischen den dreien vielleicht 200 Punkte auf die Saison gesehen. Genau. Das ist ein Spiel, was einer mal nicht macht. Vielleicht eine Gelbsperre oder so, das entscheidet das dann. Ja. Also ist eigentlich auch völlig egal, darüber zu diskutieren. Das ist ganz genau. Meilenweiter Abstand die Top 3 und dann kommt lange nichts und dann kommt wahrscheinlich Gyökeres oder Schiller.
Und damit meine abschließende Frage an dich, Timo. Sag mal, wie groß siehst du das Risiko, dass damit letztendlich auch Kickbase, die Motivation im Laufe dann der Saison irgendwie ganz, ganz schnell abflacht und grundsätzlich auch in der Bundesliga einfach auch das Gefälle so riesig ist, dass man einfach auch kein Bock mehr hat letztendlich, außer man ist Bayern-Fan. Also da ist ja schon wirklich so ein riesen Meilen-Universum-Abstand zwischen allen anderen und den Bayern.
Ja, du Melo, da können wir jetzt theoretisch noch eine Stunde aufnehmen, weil das ist eins meiner Lieblingsthemen, wo ich auch immer wieder regelmäßig auf Instagram oder so mit Bayern-Fans zusammenrassel.
Ja.
Weil die natürlich, klar, die gucken eher international und wollen da auf keinen Fall irgendwas von ihrem Status quo abgeben. Aber für die Bundesliga ist das natürlich eine große Katastrophe. Na ja. Klar, also die Spannung in der Liga ist einfach nicht da. Dieses eine Leverkusen-Jahr, schön und gut. Wurde mal ein anderer Meister. Ja. Aber sonst, seitdem es Kickbase gibt, ist nur Bayern Meister geworden. Hm. Immer.
Ja.
Es sind Kinder auf die Welt gekommen vor dem Leverkusen-Meisterschaft. Die sind, weiß ich, wie alt sind die geworden? 10 Jahre, die haben nur Bayern Meisterschaft gesehen. Und da kann mir auch keiner sagen, dass das irgendwie geil ist. Und dann regen sich Bayern-Fans auf, dass international gesagt wird, Bundesliga ist eine Farmers League. Sorry, aber das ist auch so. Die farmen sich die besten Spieler aus der Bundesliga. Meistens, wenn sie es denn schaffen. Ich meine, wir jetzt wollten sie ja auch haben. Der wollte nur nicht zu Bayern. Und also ich finde, die Bundesliga hat, was das angeht, ein Riesenproblem. Also der Wettbewerb. Ich meine, meiner Meinung nach würde es auch Bayern gut tun, wenn die Konkurrenz hätten. Ja, also das wird man wieder in der Champions League sehen, wenn die halt die Wochen davor nur gegen Mannschaften gespielt haben, die sich hinten reinstellen und auf einmal da eine Mannschaft kommt, die mitspielt, wo die auch verteidigen müssen.
Das ist
meine Meinung. Und Bayern-Fans fühlen sich da immer extrem schnell angegriffen, wenn es darum geht, die anderen Vereine vielleicht ein bisschen zu stärken, vielleicht auch mit der TV-Gelderverteilung da ein bisschen was umzuschiften oder so. Aber ja, also ich bin der Meinung, das würde Bayern gut tun, das würde der Liga gut tun, das würde den Fans gut tun, aber wer bin ich schon?
Wer bist du schon? Timo, der Kickbase King. Und Timo, herzlichen Dank dafür, für deine Zeit hier. Haben wir schon wieder ordentlich Material hier über eine Stunde wieder aufgezeichnet. Ich freue mich auf die nächste Episode, auch wieder gemeinsam mit dir. Da gehen wir das aber ganz anders an. Da gehen wir nämlich nochmal das Gesamtranking einmal durch. Dazu aber dann nächste Woche mehr. Timo, tausend Dank, dass du da warst. Und ich verlinke auch nochmal deine ganzen Kanäle hier gleich in den Shownotes drunter, dass dir lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne nochmal bei Timo vorbeischaut. Ein unglaublich aktiver und kontinuierlich gleichbleibend hohe Qualität. Ein Content Creator, wie man ihn aus dem Bilderbuch kennt. Und du bist ja, glaube ich, sogar einer der ersten Stunde, soweit ich mich.
Ja, da werde ich ganz rot. Da müssen wir jetzt schnell die Episode beenden. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wir schaffen ja in dieser Episode hier Fakten. Also von daher. Alles klar, mein Bester. Dann tausend Dank dafür und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Yes. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.